6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der letzten Ziehung. Markus zog Dear Youth von The Ghost Inside, Tenacious D in The Pick of Destiny von Tenacious D und Discover My Soul von H-Blocks. Ich zog Shoots to Narrow von The Shins, Malina von Leprous und Ceremonials von Florence and the Machine. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, eine neue Folge, auch wieder pünktlich. Ich hab Bock.
Ich auch.
Wobei ich sagen muss, also ich sag mal so, die Folge wird für dich in erster Linie angenehm. Also in erster Linie wird es, glaube ich, sehr gut. Aber ja, du wirst bei einem, glaube ich, sehr leiden müssen wegen meiner Ausführungen, weil mich das wirklich aggressiv verärgert hat.
Okay.
Ja. Okay. Das hätte ich auch nicht erwartet. In der Drastigkeit, das Wort gibt es, habe ich gerade erschaffiert.
Drastigkeit.
Drastigkeit. Genau, ja, okay. Habe ich gerade erschöpft.
Drastik. Ja. Drastik, ja. Fantastik.
Ja. Genau.
Aber ja, meine Prognose, das ist es heiter. Also heiter bis etwas wolkig.
Ich muss auch mal auf meine Notizen gucken, was du noch mal hattest. Du hattest Ghost Inside und H-Blocks und Tenacious D, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, okay. Ja, lange Vorrede brauchen wir heute nicht. Wir nehmen das an einem unfassbar heißen Tag auf. Ich kann echt nicht viel. Deswegen, wenn ihr heute eine kurze Folge bekommt, dann liegt das einfach daran, dass wir zwischenzeitlich geschmolzen sind, aber genau, es ist einfach viel zu krass. Aber ja, möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Boah, warte mal, also was war jetzt nochmal, das war Shoots to Narrow von Dingens, The Shins, was war noch? Also ich würde jetzt sagen, ich persönlich würde Ceremonials auf die 3 packen.
Ich nicht.
Okay, wow.
Okay. Ceremonials wäre Florence and the Machine.
Ja, genau.
Auf meiner Platz 3 habe ich tatsächlich Leprous.
Okay.
Ja, und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob man sie nicht vielleicht doch Lepru ausspricht. Okay. Andererseits ist es ja ein Wort und Lepru wäre dann ja Leprous. Ja.
Ich bin gespannt. Ich ahne ein bisschen was.
Okay. Ja, kommen wir erstmal zur Band selber. Leprous ist eine norwegische Progressive Metal Band, die 2001 in Notodden gegründet wurde. Die Band wurde von Sänger und Keyboarder Einar Solberg und Gitarrist Thor Ottmund ins Leben gerufen. Sie ist bekannt für ihre komplexen musikalischen Arrangements, emotionale Intensität und vielseitigen Einflüsse, die von Progressive Rock und Metal bis hin zu Jazz und klassischer Musik reichen. Leprous erlangte zunächst Aufmerksamkeit als Liveband für den norwegischen Black-Metal-Musiker Isan, den früheren Frontmann von Emperor. Diese Zusammenarbeit half der Band, eine breitere Fangemeinde zu erreichen und ihre musikalischen Fähigkeiten zu verweinern. Verweinern, genau. Das ist schon mal Foreshadowing. Diese Zusammenarbeit half der Band, eine breitere Fangemeinde zu erreichen und ihre musikalischen Fähigkeiten zu verfeinern. Ihr Debütalbum Tall Poppy Syndrome erschien 2009 und erhielt positive Kritiken für seine technische Brillanz und innovative Herangehensweise an den Progressive Metal. 2011 veröffentlichten Leprous ihr zweites Album Bilateral. Bilateral, boah, es ist echt zu warm, mein Gehirn kocht einfach. Ja, so, Pop-Pop. Bilateral, mhm. Genau, das ihren Ruf weiter festigte und als Durchbruch für die Band gilt. Es folgt mehrere weitere Alben, darunter Coal, The Congregation, Malina, Pitfalls und Aphelion. Jedes Album zeigte eine Weiterentwicklung des Band-Sounds, wobei die Musiker immer experimenteller und vielseitiger wurden. Leprous zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, intensive emotionale Erfahrungen durch ihre Musik zu vermitteln. Einer Solbergs ausdrucksstarker Gesang und die dynamischen Instrumentalpassagen der Band haben ihnen einen einzigartigen Platz in der Progressive-Metal-Szene eingebracht. Mit einer engagierten weltweiten Fangemeinde und einer starken Bühnenpräsenz bleibt Leprous eine der innovativsten und einflussreichsten Bands im modernen Progressive-Metal. Ja, Kurzfacts. Das Album ist am 25. August 2017 erschienen auf dem Label Inside Out Music. Es dauert 63 Minuten und 1 Sekunde. Es wurde in den Ghost Ward Studios und Ocean Sound Recordings in Norwegen aufgenommen zwischen Januar und Februar 2017. Produziert wurde das Ganze von David Castillo. Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Auszeichnungen hat das Album ebenfalls nicht erhalten. Ja, kommen wir zu meinem Eindruck von dem Album.
Ja.
Es tut mir leid, die folgende harsche Kritik äußern zu müssen. Aber Malina hat mich zutiefst enttäuscht und verärgert. Hier liegt das Problem vor allem bei einer Solbergs Gesang, der für mich einfach unerträglich ist. Dieses hodengezwickte, quälend jammernde Gejaule zerstört den ansonsten fantastischen Klangteppich, den die Band webt. Ottmunds Gitarrenspiel ist exzellent, aber Solbergs Gesang macht es mir unmöglich, die Musik voll zu genießen. Auf dem härteren Vorgängeralbum The Congregation war Solbergs Stimme noch weitaus erträglicher. Entweder war sie zurückhaltender oder sie wurde von der kraftvollen Musik in den Hintergrund gedrängt. Malina jedoch gibt ihm viel zu viel Raum, was meiner Meinung nach ein schwerwiegender Fehler ist. Es gibt durchaus starke Momente auf diesem Album. Stuck zum Beispiel. Aber diese sind leider viel zu selten. Es fällt mir wirklich schwer, auch nur einen weiteren zu nennen. Die meiste Zeit über ertrinkt die großartige Instrumentalarbeit in Solbergs übertriebener Vokalakrobatik. Man stelle sich nur vor, wie großartig dieses Album mit einem anderen Sänger wie Tobias Forge von Ghost oder Maynard James Keenan von Tool hätte sein können. Sie hätten Malina in ein absolutes Meisterwerk verwandelt. Das Album ist für mich wie eine Pizza Hawaii. Ein paar wenige Freaks mögen dieses kulinarische Verbrechen verdauen können, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Für mich ist Malina ein schmerzliches Verbrechen an der Musik, das ich guten Gewissens niemandem empfehlen kann. Solbergs Stimme mag vielleicht einige Fans ansprechen, aber für mich macht sie das gesamte Hörerlebnis zunichte. Schade um das ansonsten so talentierte Ensemble.
Du willst also wirklich sagen, dass ich der Freak bin, der Pizza Hawaii mag? Willst du das sagen?
Hey, takes one to know one. Nein, und hier muss ich nochmal sagen, also nicht, dass Solberg talentlos wäre. Er kann ja sehr gut Keyboard spielen. Und es ist ja auch nicht mal so, dass er nicht singen kann. Aber die Klangfarbe ist einfach nicht gut. Also ich finde das wirklich zunehmend unangenehm. Und ich habe wirklich noch mal, ich kannte tatsächlich nur The Congregation von Leprous vorher. Und ich habe da noch mal reingehört, weil ich auch gedacht habe, so, ey, Moment, du hast die doch jetzt nicht so scheiße in Erinnerung. Und dann habe ich den noch mal reingehört. Und ja, das ist auf The Congregation ist das auch schon, aber da ist es halt irgendwie noch nicht so krass. Und also, mich hat das wirklich geärgert, weil beispielsweise in Stuck die Gitarrenparts in Kombination mit diesem richtig geilen Staccato Beats, das ist ja wirklich überragend. Ja, und dann kommt da dieser geprügelte Junge und fängt an zu weinen. Das ist doch nicht schön.
Ja, das ist halt so Falsettgesang. Mich erinnert das Ganze, also ich habe das Album, um mal so ein bisschen ich brenne jetzt auch nicht für dieses Album. Ich habe das, ich sag mal so, einmal gehört auf Spotify. Sagte so, ich höre jetzt mal Progressive Metal. Praktisch zielgerecht, also angesteuert und probier mal was aus. Hab das gehört, hab mich speziell auch in diesen Song Stuck so ein bisschen verliebt, weil ich gedacht habe, so cool, ist ein Ohrwurm, ist definitiv ein Ohrwurm. Und man sagt mir auch immer nach, dass ich generell Sänger mit sehr hohen Stimmen irgendwie mag. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. mich hat das teilweise auch so ein bisschen an Eurovision Song Contest Musik erinnert.
Ja.
Ja. Aber gute, also.
Nein.
Aber, ja. Nee, ich würde es auch nicht dauernd hören.
Ich verstehe das, ja.
Es ist gut.
Ey, wirklich.
Alles also, in Ordnung.
Und ich hatte mich ja gefreut, weil ich, wie gesagt, okay, Progressive Metal, doch ist ja ganz gut, aber, nee, und, also es ist wirklich fast so, ich mir denke so, das sagt dem das keiner? Ich habe mich das wirklich zwischenzeitlich mal so gefragt, so, ja, okay, das ist jetzt nicht so eine große Zielgruppe und das ist jetzt auch kein Mainstream und so, das muss jetzt nicht, da muss jetzt kein Produzent kommen und sagen, das können wir jetzt nicht zwischen den Staumeldungen spielen, dass da jetzt keiner, da muss doch irgendwann mal gesagt haben, so, ey, weißt du, Songwriting ist gut und hier spiel mal Klavier, ist super, aber kann einer von den anderen singen oder lass mal wen suchen, der vielleicht, also das ist wirklich, ist, ne.
Zwischen also, den Staumeldungen gehen die Geisterfahrerquote wieder hoch. Nee, ich befeuere noch dein, ich merk schon. Nein, aber alles gut. Ist okay, ich respektiere deine Meinung. Ich fand das die Rezension auch sehr gut. Ich denke, meine nächste Rezension wird nicht so gut, weil ich das Album auf der 3 irgendwie so belanglos fand. Aber
okay. Also ich hatte, muss ich wirklich sagen, also ich hatte bis zuletzt massive Probleme, mich zwischen Platz 1 und 2 zu entscheiden. Also das kann ich schon mal sagen, es sind beides absolut grandiose Alben und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden.
Okay, wow.
Das kann ich schon mal sagen.
Ja. Also ich hatte in dieser Woche oder in dieser Folge,
für diese Folge.
Für diese Folge gar kein Problem.
Ja, cool. Du hattest The Ghost Inside, Age Blocks und Tenacious D. Hast du noch Zeit gefunden, den Film zu gucken? The Pick of Destiny.
Nee, leider
okay,
nicht.
Okay, schade. Ja, weil ich glaube, dass viele der Songs, wenn man den Film nicht kennt, ein bisschen so, man fragt sich, was das soll, weil halt praktisch so die Bilder dazu fehlen. So, weil es ist ja ein Musical, also in weiten
Teilen. Aber ich sag mal so, ich werde ihn mir noch auch mal angucken, ist definitiv. Aber ich finde, auch genau das ist der Punkt, wegen einer Albumrezension, vielleicht bin ich da ein bisschen zu pedantisch, aber man soll ja auch das Album an sich sehen ohne Videomaterial. Hast du
jetzt echt auf der 3?
Okay. Nee, habe ich das gesagt?
Nein. Klang schon so an, als würdest du...
Ich glaube, ich sollte es mal jetzt enthüllen.
Was hast du auf der 3?
Die H-Blocks habe ich auf der 3.
Ja, okay.
H-Blocks Discover My Soul aus dem Jahr 1996. Also erstmal zu der Band. H-Blocks ist eine deutsche Crossover-Band, die 1990 in Münster gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder waren Henning Wehland, also Sänger, Tim Humpe, Gitarre, Stefan Gutze, also in Anführungszeichen Gutze, das ist der Kosename Hinz, am Bass und Johann Christoph Mason. Wieder ein Spitzname, Maas am Schlagzeug. Der Bandname leitet sich vom Begriff H-Block ab, der die charakteristisch geformten Gebäude des Gefängnisses HMP Maze während des Nordirland-Konflikts bezeichnet. Okay, wieder was gelernt. Ihr Debütalbum Time to Move erschien 1994 und wurde dank der Single Rising High Move, Rising High Move und Little Girl ein großer Erfolg. Das Album erhielt Goldstatus in Deutschland und er etablierte die Band. H-Blocks kombinieren Elemente aus Rock, Hip-Hop und Metal, was ihnen einen einzigartigen Sound verleiht. Nach dem Erfolg von Time to Move veröffentlichten sie 1996 ihr zweites Album Discover My Soul, das zwar nicht an den Erfolg ihres Erstlingswerks heranreichte, sich jedoch zufriedenstellend verkaufte. Es brachte sie Singles Step Back und Gimme More hervor. Die Band erweiterte ihre internationale Reichweite und tourte durch Europa und die USA. 1998 folgte das Album Fly Eyes, das diese Single Take Me Home hervorbrachte. 1999 steuerten sie den größten Teil der Songs für den mittlerweile zum Kultstreifen avancierten deutschen Film Bang Boom Bang bei und hatten auch kleine Rollen im Film. Im selben Jahr traten sie auf der Warp Tour in den USA auf und steuerten den Titelsong Oh Hell Yeah zum vierten offiziellen World Wrestling Federation Sampler bei, der Platz 4 der Billboard-Charts erreichte. 2002 veröffentlichten sie das Album Get in the Ring. 2004 erfolgte No Excuses, 2007 Open Letter to a Friend. 2012 erschien das bisher letzte Album HBLX. 2024 gehen sie auf große Time to Move Anniversary Tour. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, die ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht haben. Auch nach über 3 Jahrzehnten im Musikgeschäft bleiben H-Blocks eine feste Größe in der deutschen und internationalen Rockszene. Nun zu meiner doch recht kurz geratenen Kritik zu Discover My Soul. Johannes hatte mich am Ende der letzten Ziehung schon darauf aufmerksam gemacht. Dieses H-Box-Album ist das schwierige zweite Album. Glücklicherweise merkt man dies dem Album am Anfang nicht wirklich an. Die Songs wirken zwar nicht reif, sind aber ein Beweis für die Vielseitigkeit der H-Box. Es geht ja beim zweiten Album darum, der Welt zu zeigen, dass man kein sogenanntes One-Trick-Pony ist. Also gerade nicht immer gleich klingen soll, die ewig gleiche Technik anwenden soll und sich bloß nicht auf den Lorbeeren ausruhen soll. H-Blocks liefern grundsolide 7 erste Songs des Albums ab, die mich in ihrer Qualität wirklich überrascht haben, zumal der Crossover-Sound nicht wirklich den Test der Zeit überstanden hat. Die Produktion ist eher mittelprächtig, aber dafür kann die Band nicht wirklich nicht direkt was. Blame it on the Record Company. Auch wenn die Songs nicht im Ohr bleiben, so bleibt für mich doch zu bemerken, dass eine Band hier zumindest in der ersten Hälfte des Albums vor Selbstsicherheit strotzt und ordentlich abliefert. Die zweite Hälfte verlieren sie allerdings haushoch, da hier mal wieder nicht ordentlich gekürzt wurde. Bei einer Gesamtlänge von 1 Stunde und 5 Minuten wird dieses schwierige zweite Album leider automatisch zum 10. Album. Leider haben die H-Blocks rund um den unterschätzten Sänger Henning Wieland hier eine große Chance vertan. Einen Song packe ich in die Liste. How do you feel?
Ja, stimmt. Vieles, also ich schließe mich nicht allem an, aber vor allem der Sache mit der Produktion. Ja, es ist leider alles irgendwie so ein bisschen dünn, aber wie du schon sagst, das liegt vielleicht einfach an den Aufnahmebedingungen in einem kleinen Studio in, weiß ich nicht, Niedersachsen, in Deutschland.
In Holland haben die das aufgenommen.
Ah, kann auch sein, ja,
gut. Den, ja.
Aber Niedersachsen, Niederlande, Potato, Potato.
Genau.
Nein, natürlich.
Einmal über die Grenze gefahren. Fertig.
Ja. Ich find's auch tatsächlich ein bisschen zu lang, wobei man natürlich sagen muss, da ist ja noch so ein Hidden Track drauf. Also das sind auch,
ja, ja.
Das muss man eigentlich skippen. Und ja, es ist tatsächlich so, das Crossover ist so ein ganz kurioses Brückengenre, wenn man so will, zwischen dem Grunge und dem Nu Metal. Ne? Also Grunge ist irgendwie noch nicht weg, Nu Metal ist noch nicht da und irgendwie alle gucken so, ja, was ist denn jetzt so das heiße Ding in der Gitarrenmusik? Und da haben wir dann halt irgendwie aus Deutschland haben wir die Guano Apes und H-Blocks und genau. Falls sich noch irgendwer erinnert, Mr. Ed Jumps the Gun. Fußnote, ja. Zu Recht. Und ja, wenn man dann mit was vergleicht, man das dann international, weiß nicht, sind die, ist Faith No More, ist das Crossover oder ist das Alternative Rock? Ist Red Hot Chili Peppers, ist das Crossover? Das ist, ne? Also, Clawfinger kann man auch noch mit da reinpacken oder Such a Search, ne? Also es war irgendwie für einen extrem kurzen Zeitraum, also wirklich, was weiß ich, 94 bis 97 oder so, war das so irgendwie das heiße neue Ding, aber es ging, Doggy Dog würde ich auch noch dazu mitzählen vielleicht.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es ging, bevor es da war, und das ist so retrospektiv sehr merkwürdig, weil ich habe tatsächlich das Discover My Soul, ich habe das gehört, als es rauskam. Also da war ich so 13, 14 oder so. Und was ich ganz lustig fand, den Song, den ich aus meiner Erinnerung am besten fand, so Step Back, der ist ja gar nicht gut.
Trotzdem, nicht so richtig, nee.
Nee, das ist nicht gut. Aber das ist halt auch der 13-, 14-jährige Johannes und der 39- bis 40-jährige Johannes, der sagt aber halt trotzdem, Try Me One More Time oder Gimme More, das sind halt gute Songs.
Der Opener ist auch richtig gut, das stimmt. Ich war auch kurz davor, den Opener zu nehmen, aber das fand ich dann zu billig irgendwie.
Ja.
Weil, wie auch immer.
So, das ist dann, du hast Angst, dass ich dann denke, ach, der hat das gar nicht zu Ende gehört.
Vielleicht. Ich finde, wie gesagt, ich bleib dabei, die ersten 7 Songs, also es wäre eine gute EP oder man hätte daraus vielleicht ein etwas längeres,
das wären,
30 bis 40 Minuten
genau,
langes so Album machen sollen.
40 Minuten.
Und dann hättest du vielleicht sogar ein Album, was den Test of Time überstanden hätte, irgendwie im Bereich, zumindest im Bereich Crossover. Also, ja.
Ja, was mich tatsächlich, weil ich habe natürlich dann auch so ein bisschen recherchiert noch, was mich tatsächlich am meisten erstaunt hat, dass die tatsächlich einfach immer noch auf Tour gehen. Also,
ja.
Und auch, also ich habe dann gedacht so, ich habe die H-Blocks, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ich die irgendwann mal auf dem Kölner Ringfest, als es noch gab, mal auf der Viva 2 Bühne oder so gesehen habe und die da auch sehr geil fand. Aber es ist super lange her. Und dann habe ich gedacht so, ach komm, dann guckst du jetzt mal an. Die Konzerte jetzt für diese Anniversary Tour, alles in der Nähe ist ausverkauft. Also,
ja,
das ist krass.
Weißt du warum? Weil,
Nostalgie?
Meine These, ja, quasi. Aber es gab ja eine Zeit, wo die 80er Revival hatten und im Moment immer noch, muss man sagen, sind die 90er immer noch das Revival-Thema. Ganz hart.
Kurzer Exkurs. Ne? Oder vielleicht sogar ein bisschen längerer Exkurs. Ich war am Samstag auf einem Mini-Festival in Leverkusen. Ein 80er, 80s, 90s Festival im weitesten Sinne. Also Festival in Airquotes. Ja, ich hatte das meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Das war so, Anfang des Jahres kam ja dieser Milli Vanilli Film raus. Hier, Girl, You Know It's True.
Ja.
Der ist gut. Ja. Meine ich ernst. Das ist ein guter Film. Und du weißt ja, wie
die
so
Story ist auch gut.
Ja, es ist super. Und du weißt ja, wie so Algorithmen funktionieren. Ein paar Tage später hatte ich halt Werbung auf Instagram im Feed für dieses 80s, 90s Festival. Und da war halt angesagt, hier, Milli Vanilli Live, also der Überlebende, und Snap und DJ-Set mit Mola Adebesi und halt Geier Sturzflug und Markus und Rednecks.
Ich war da auch, okay. Ja,
Spaß. Oh. Ich will Spaß.
Rednecks, da würde ich ja schreiend davonlaufen. Okay, aber gut.
Ey, ohne Scheiß, die waren Headliner und die waren noch am besten.
Okay.
Was richtig weird war, ich habe das so ein bisschen beobachtet. Es war auch noch so Geier Sturzflug und Markus und noch irgendwer, habe ich vergessen, aus den 80ern waren da. Und was halt, was so witzig war, diese Leute, die haben ja alle einen, maximal zwei Hits, mit denen sie bekannt geworden sind.
Mhm.
Und die müssen aber ja irgendwie eine Stunde füllen. Was die also machen, die schaufeln sich einfach andere Neue Deutsche Welle-Songs drauf und spielen die dann auch. Das heißt, ich habe Skandal im Sperrbezirk von Markus gehört.
Wahnsinn.
Ich habe Bruttosozialprodukt von Markus gehört. Ich habe irgendwie irgendwo irgendwann von Markus gehört. Also, du kannst wirklich toll singen.
Danke.
Nein, aber ihr werdet auch beide mit K geschrieben, ne?
Ja, klar.
Okay. Ja. Und das war erstmal irritierend, aber und dann wurde es halt albern, weil dann war halt irgendwie Markus von der Bühne und dann kam Geier Sturzflug. Grandioser Name. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Kennst du die?
Das war doch Skandal im Sperrbezirk, oder?
Nee, Skandal im Sperrbezirk oder, ist Spider-Murphy-Gang.
Ja, was haben die denn nochmal fabriziert? Irgendwas kenne ich von denen bestimmt, Geierschutz.
Genau, und das Geile war dann, die haben einfach fast genau die gleichen Songs gespielt. Also die haben halt, und es war halt so total irritiert, weil du warst halt so, hä, lief das nicht gerade eben schon? Ja, nee, das ist eine andere Stimme.
Die haben sich nicht abgesprochen.
Die haben sich überhaupt nicht abgesprochen. Und noch besser, das Gleiche ist bei den 90er-Leuten auch passiert. Da lief dann halt, weiß nicht, die haben dann Rhythm is a Dancer, habe ich zweimal gehört. Hier dann irgendwas von hier, oh Gott, ich habe das ja alles verdrängt. Wie heißt denn das? Oh, hier, what is hier, Baby Don't Hurt Me, What is Love von
Hello. What is Love, das gehört ja, dazu, klar.
Ja,
und Sing Hallelujah oder was dann?
Das ist Dr. Alban, ja, genau.
Ja, ja.
Und ich fand es so kurios, weil das war so, okay, das scheint halt echt so ein Ding zu sein, dass die halt sich wirklich so, okay, wir haben irgendwie eine Stunde, vielleicht können die auch 90 Minuten spielen und da werden die dann halt gebucht für so 90er-Jahre-Partys und spielen dann. Und ich fand das, und genau wie du sagst, die haben sich nicht abgesprochen und ich fand das irgendwie ein bisschen blöd, aber dann habe ich mir das Publikum angeguckt und habe gesehen, ja, ist völlig egal. Es stört ihn überhaupt nicht.
Das ist Hauptsache, das Bier fließt in Strömen.
Genau, es ist komplett egal. Die hätten einfach den pur Megamix anmachen können.
Ja.
Der auch zweimal lief.
Aber ich sag dir eins, es ist und bleibt ein Business. Also,
total.
Als Markus, der immer die Bühnen der Welt, kann ich das
machen? Fang doch nicht damit an, wenn ich gerade trinken
will. Und ich wollte nur kurz eine Brücke schlagen, Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ja, und Milli Vanilli haben abgesagt. Also
einer hatte Kopfschmerzen.
Ja, und der andere ist tot.
Ja, genau. Nee, ich wollte nur sagen, der Henning Wieland, der brauchte ja auch zwischendurch mal nach Agebox, das war ja eine kurze Zeit, nur auch mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Deswegen war der auch bei Söhne Mannheims, falls du das vergessen
Echt?
Hast.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Ich wollte das jetzt nicht in der Bandbio irgendwie noch hinzufügen, weil das befleckt ja so eine Bandbio auch. Entschuldigung, Henning, an der Stelle.
Ja. Ach gut, ey, wie viele. Also ich fand Xavier Naido ja schon immer doof. Aber also ich fand die Musik immer doof, dass der offenkundig mentale Probleme hat. Das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, gut.
Ja. Wobei es schon auch irgendwie so, du nennst dein Album nicht Zion. Das ist einfach nicht cool. Das macht man nicht. Aber,
nee, richtig. Das ist ein anderes Thema.
Ja.
Gut, kommen wir zu deiner 2?
Ja, gerne. Entschuldigung, wegen der langen
Alles gut. Wir müssen noch mal über Fremdscham reden. Und wir müssen auch über Hathaway reden, ganz dringend.
Wobei da habe ich eine Anekdote.
Den habe ich sogar mal getroffen in Düsseldorf.
Ach, cool. Ey. Ja, ja. Weirde Geschichte, richtig, richtig lustig. Warte, ich muss das Fact checken, nicht, dass mein Gehirn mich da belügt. Weil es gibt eine Metalcore-Band aus Monheim hier.
Ja.
Und der Sänger von denen, hab seinen Namen vergessen, netter Kerl auf jeden Fall. Der hat, als ich noch bei GameStop gearbeitet habe, hat er immer mal hat hin und wieder Spiele bei mir gekauft. Und irgendwann habe ich in meinem YouTube-Feed habe ich halt ein Musikvideo gesehen, so Emergency Gate featuring Hathaway, What is Love, Metalcore-Version.
Nein.
Und ja, und dann gucke ich halt dieses Video und sehe da halt diesen Typen. Ich so, hä, Moment, das ist doch der, wie gesagt, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, aber hä, ist das nicht der hier von hier da aus Monheim? Und dann war als er das nächste Mal dann da war, habe ich den gefragt und meinte ich so zu ihm so, ey, ich hab hier gesehen, du und deine Band, ihr habt irgendwie eine Coverversion mit Hathaway aufgenommen, What is Love, so wie ist das zustande gekommen? Und dann hat er mir so erzählt, ja, das war ganz lustig, ich saß im Flugzeug und neben mir saß Hathaway Und dann habe ich ihn halt gefragt, so, hey, entschuldigen, sind Sie Hathaway? Und er so, ja. Ja, und dann haben wir halt angefangen, über Musik zu palavern. Und ja, ich mache natürlich jetzt sehr andere Musik als er, aber Musik ist Musik. Und ja, dann haben wir uns irgendwie verabredet und ein paar Monate später sind wir gemeinsam ins Studio gegangen. So, okay, cool. Also, es ist halt eine Metalcore-Version von What is Love oder Baby Don't Hurt.
Ja, ist cool. Ja, ja.
Es ist,
hat er seine paar Mark 50 verdient und dann ist gut.
Ja, ich fand's halt so cool, weil es ist halt so weirdest Kombination ever, so dass das halt irgendwie so, ja, wir haben uns im Flugzeug getroffen, so okay. Ja, aber
ja, ja.
Hathaway fliegt Coach.
Okay.
So, du willst wissen, was ich auf der 2 habe. Möchtest du raten? Dann,
genau. Also ich habe, kam nicht dazu, Florence and the Machine zu hören, aber ich weiß, dass ich das Album, also es gibt großartige Momente auf dem Album, aber ich finde das teilweise so ein bisschen zu atmosphärisch. Ich habe mir noch die Shins reingezogen und ich fand es besser denn je. Also ich würde sagen, auf der 2 Florence.
Ja, bin okay. Ich ganz bei dir. Ja, wir haben vor einiger Zeit schon mal über Florence and the Machine gesprochen, aber das ist wirklich, wirklich lange her. Mhm. Deswegen ruhig noch mal die Band-Bio auffrischen.
Jo.
So, Florence and the Machine ist eine britische Indie-Rock-Band, die 2007 in London gegründet wurde. Die Band besteht aus der Leadsängerin Florence Welch und einer wechselnden Besetzung von Musikern. Ihr Musikstil kombiniert Elemente aus Indie-Rock und Barock-Pop mit starker Betonung auf dramatischen und emotionalen Gesang, oft begleitet von orchestralen Arrangements. Florence Welch wurde 1986 in Camberwell, London geboren und zeigte schon früh eine Leidenschaft für Musik und Kunst. Nach ihrer Schulzeit begann sie in verschiedenen Bands zu singen und trat bald mit ihrer eigenen Gruppe Florence and the Machine in Londons Underground-Musikszene auf. Der Durchbruch kam 2008, als die Band bei den Brit Awards als Critics' Choice ausgezeichnet wurde. Ihr Debütalbum Lungs, veröffentlicht im Juli 2009, erhielt große Anerkennung und wurde in Großbritannien ein kommerzieller Erfolg, gekrönt von Hits wie Dog Days Are Over und You've Got the Love. Es folgten die Alben Ceremonials 2011 und How Big, How Blue, How Beautiful 2015, die beide ebenfalls hohe Chartplatzierungen erreichten und die Band international bekannt machten. Florence and the Machine sind für ihre energiegeladenen und theatralischen Live-Auftritte bekannt, bei denen Florence Welch oft barfuß auf der Bühne tanzt und singt. Die Texte ihrer Songs sind geprägt von tiefgründigen Themen wie Liebe, Schmerz, Hoffnung und Erlösung. Die Band hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter Brit Awards und Nominierungen für Grammy Awards. Ihr einzigartiger Sound und Florence Welchs charismatische Bühnenpräsenz haben Florence and the Machine zu einer der einflussreichsten Bands ihrer Generation gemacht, die weiterhin neue Fans weltweit begeistert. So, ich muss kurz was trinken. Ah, es ist nicht kälter geworden im Laufe dieser Aufnahme.
Nicht wirklich.
So, dann kommen wir mal zu den Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 28. Oktober 2011. Es dauert genau 56 Minuten. Es ist auf Island Records erschienen. Es wurde in den ehrwürdigen Abbey Road Studios und den Wolftone Studios in London aufgenommen zwischen 2010 und 2011. Produziert hat das Ganze Paul Epworth. Es wurden über 1 Million Exemplare verkauft und hat damit in den USA Platin erreicht. Auszeichnung, es wurde nominiert für den Brit Award für das beste britische Album, zahlreiche Platzierungen in den Jahresbestenlisten 2011. Es landete auf Platz 1 in UK und Platz 6 in den USA. Ja, zu meiner Review. In Folge 6 sprachen wir zuletzt über Florence Welch bzw. Florence and the Machine. Markus setzte damals in der grauen Vorzeit des Jahres 2020 Lungs, das Debüt der Dame aus England, auf die 1. Auch wenn wir es bei Ceremonials, dem direkten Nachfolger, ebenfalls mit einem Meisterwerk zu tun haben, muss sie sich heute James Mercer und seiner Maschine geschlagen geben. Ceremonials ist in technischen Belangen besser als Langs. Die Produktion ist sauberer, die Songs wirken größer, epochaler. Gefühlt kenne ich zum Beispiel Seven Devils aus 8 Filmen oder TV-Serien. Das Album ist mit Shake It Out und Never Let Me Go besonders in der ersten Hälfte deutlich zugänglicher als Langs. Poppig, aber clever. Taylor Swift for the thinking woman? Spectrum ist eine veritable Dance-Nummer, die auch im Club gut funktioniert. Es gibt einen Calvin Harris Remix. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Mir gefällt das alles sehr gut und ich hatte enormen Spaß mit dem Album. Allerdings fehlt mir das rohe Ungestüme eines Kiss with a Fist oder die introspektive Hoffnung auf bessere Zeiten in Dark Days Are Over. Diese Abweichung von ausgetretenen Faden ist aber auch die große Stärke von Ceremonials. Die Gitarren sind fast vollständig verschwunden und machen Platz für Piano-Parts, die ihnen in nichts nachstehen. Florence Welchs Stimme ist gereift und ihr Vibrato in Lover to Lover kann mit den ganz Großen mithalten. Jeder Song fühlt sich wie eine Reise an, voller Höhen und Tiefen, getragen von Florences unnachahmlicher Stimme, die sowohl Stärke als auch Zerbrechlichkeit vermittelt. Das Album ist eine symphonische Meisterleistung, bei der jeder Track ein eigenes Universum bildet. Wenn Langs eine 10 von 10 ist, ist Ceremonials mindestens eine 9. Klare Hörempfehlung für alle, die sich auf eine musikalische Reise voller Emotionen und grandioser Klangwelten begeben wollen. Florence and the Machine haben mit Ceremonials ein Album geschaffen, das sowohl technisch als auch künstlerisch beeindruckt und lange im Gedächtnis bleiben wird.
Ja, cool.
Ja. Also ich habe das super oft gehört und ich finde, das ist so richtig, richtig gute Popmusik.
Das, auf jeden Fall.
Das kann man zwischen den Staumeldungen laufen lassen.
Ja.
Und es ist gut.
Yeah,
und es
auf
ist
jeden
gut.
Fall. Ja,
also,
ist auf jeden Fall gut. Ja. Ich stimme dir auch zu mit, dass da teilweise die Ecken und Kanten fehlen. Also das ist das, was mich auch so ein bisschen stört an dem Album. Aber
ich glaube halt, dass das bewusst künstlerische Entscheidung war. Ich glaube, das war keine Unfähigkeit. Nochmal, also die hätten ja, also ich glaube, die wären absolut in der Lage gewesen, nochmal ein Album von der Qualität und auch von dem Stil von Langs abzuliefern. Aber die haben also Florence Welch und jetzt habe ich noch wieder Paul Epworth und das sind, muss man ja schon sagen, das sind ja schon im weitesten Session-Musiker. Also ich glaube, die werden auch schon mal so sagen, hey Florence, hier, wie wäre es denn mit dem Akkord an der Stelle? Und dann sagt sie ja oder nein und so, aber wenn sie nein sagt, dann ist auch nein. Also ich glaube, da ist die kreative Leistung liegt schon weitestgehend bei ihr, was ja auch völlig legitim ist.
Ist okay.
Und ich glaube, da hat sie gesagt, so, nee, ich möchte ein bisschen poppiger, ein bisschen mainstreamiger werden. Das heißt ja nicht direkt, dass ich hier auf der Bravo-Hits lande. Ne? Also, gibt's Bravo-Hits? Egal. Ich fand's wirklich, wirklich gut. Also, und ich muss auch sagen, ich finde, also, die Frau hat halt einfach ein Organ. Das ist so gut.
Ja, ja. Definitiv. Also, ich finde Shake It Off,
Aber Taylor Swift ist auch nicht scheiße. Taylor Swift ist nur so aggressiv belanglos.
Ja, und überrepräsentativ. Ja, das ist wieder Ed Sheeran der Weiblichkeit.
Ja,
ja. Wirfst du einen Stein, triffst du Taylor Swift.
Oh, das ist nicht gemein. Das ist nicht gut. Also ich wünsche dir ja
das gleiche. Schlechtes. Den gleichen Satz hätte ich noch vor Jahren zu Ed Sheeran gesagt.
Ja,
ich betone bei Game of Thrones.
Boah,
stimmt das?
Ey. Ja, ja, das ist wirklich.
Die Szene, wo der da so am Lagerfeuer umklampft. So.
Ey, das.
Die hätten sich schenken können.
Ach, die hätten sich 3 Staffeln schenken können, wenn es nach mir geht.
Aber wir schweifen wieder
ab. Ja, wir schweifen ab. Ja, wie gesagt, also Florence and the Machine kannte ich jetzt schon, aber ja, da, also ich glaube, von mir aus hätte ich das Album so nie gehört, weil so Langs ist doch gut. Aber also ich finde es wirklich, wirklich gut. Also
cool. Ja. Cool. Ja, meine 2, willst du raten? Wollen Sie da?
Es fällt mir jetzt schwer, weil The Ghost Inside sind wirklich, wirklich guter Metalcore und auch so, also du magst ja auch Parkway Drive und Ghost Inside ist schon mal härter, aber man versteht die Texte eigentlich, wenn man zuhört und die Texte sind gut. Tenacious D ist aber, es fucking Jack Black ist halt mega lustig, aber wenn du den Film nicht gesehen hast, ich sage Tenacious D.
Das ist richtig.
Ja!
Genau. Als ob wir hier was gewinnen. Tenacious D, The Pick of Destiny, 2006 erschienen. Ja, erstmal zur Band. Tenacious D ist eine amerikanische Comedy-Rock-Band, die 1994 in Los Angeles, Kalifornien von Jack Black und Kyle Gass gegründet wurde. Der Bandname wurde von einem Ausdruck abgeleitet, mit dem der Sportreporter Evan Harters die hartnäckige Abwehr Tenacious D-Fans der Basketballmannschaft New York Knicks beschrieb. Dass Black und Gass mit D nicht unbedingt die Defense meinen, sondern eher, naja,
Schöner,
ist hinlänglich bekannt. Die Band ist beliebt für ihre humorvollen Texte, die oft Rockmusik-Klischees und Themen parodieren. Jack Black, der auch als erfolgreicher Schauspieler bekannt ist, übernimmt den Gesang und die Rhythmusgitarre, während Kyle Gass Leadgitarre spielt und ebenfalls singt. Tenacious D erlangten zunächst Bekanntheit durch ihre selbstbetitelte TV-Serie, die zwischen 1997 und 2000 auf HBO ausgestrahlt wurde. Der große Durchbruch gelang ihnen 2001 mit dem Release ihres ebenfalls selbstbetitelten Debütalbums, das Hits wie Tribute und Wonderboy enthielt. Ihr Sound ist eine Mischung aus Akustikrock, Heavy Metal und Comedy, was sie einzigartig in der Musikwelt macht. 2006 veröffentlichten sie den Film Tenacious D in The Pick of Destiny, der ihre fiktive Entstehungsgeschichte erzählt. Die Story: Um die größte Band aller Zeiten zu werden, machen sich zwei lockere Möchtegern-Rocker auf die Suche nach einem legendären Gitarrenpick, der seinen Besitzern unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Der dazugehörige Soundtrack enthält rockige Hymnen wie Kickapoo und The Metal. Trotz des mäßigen kommerziellen Erfolgs des Films erlangte er Kultstatus. Nach einer längeren Pause kehrte die Band 2012 mit dem Album Rise of the Phoenix zurück, das positive Kritiken erhielt und für einen Grammy nominiert wurde. 2018 folgte das Konzeptalbum Post-Apokalypto, begleitet von einer animierten Webserie, die von Jack Black illustriert wurde. Tenacious D ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, Humor und musikalisches Talent nahtlos zu verbinden. Sie haben sich einen festen Platz in der Rock- und Comedy-Szene erarbeitet und begeistern weiterhin eine treue Fangemeinde weltweit. Zum Album The Pick of Destiny. Kann dieses Album Leben retten? Zu der Frage kommen wir gleich. Was hier in 38 Minuten an Akustik-Metal mit klassischen Einlagen über die Gehörgänge gezwiebelt wird, grenzt an eine Achterbahnfahrt. Los geht es mit Kickapoo, eine wahrlich epische, musicalartige Nummer, die erst leise beginnt, nur um dann immer mehr gen Ekstase zu tendieren. Die gesanglichen Salti, Ratschläge und Tonleiternsprünge, die Jack Black hier und auch auf weiteren Tracks des Albums hinlegt, sind künstlerisch höchst beachtenswert. Überhaupt scheint diesem Flummi-Mann mit Rauschebart die Puste absolut nicht auszugehen. Dabei ist jeder Song immer so over the top vorgetragen, als ob Black vorher einen Kokerstrauch inhaliert hat. Aber das ist nun mal Konzept dieser Band, die ungern auf einem musikalischen Thema verweilt. Oft sind die Tracks unter 3 oder gar unter 2 Minuten lang. Dann gibt es wieder nur wenige Sekunden dauernde Skits, die rein auf Comedy gebürstet sind. Interessant ist auf jeden Fall der inflationäre Gebrauch von Schimpfwörtern wie Fuck und Cock oder Fucking Cock. Manche behaupten ja, dass man zum Beat von Staying Alive von
Cock-a-Doodle Fuck.
Jetzt komme ich zu der Eingangsfrage, kann dieses Album rennen? Manche behaupten ja, dass man zu dem Beat von Staying Alive von den Bee Gees wunderbar Herzdruckmassage machen kann. Ich behaupte, dass man zu The Pick of Destiny ebenfalls Herzdruckpassage machen kann, nur halt mit jedem gesungenen Swearword. Jedenfalls wird die Wiederbelebungsmassage maximal dramatisch, wenn Gas und Black im Galopp im Track Classico Johann Sebastian Bachs Bourré in E-Minor und Ludwig van Beethovens Für Elise durch den Fuck-Kompensator jagen. Ein absolutes Highlight des ach so kurzen Albums. Neben der absoluten Spielfreude des adipösen Duos ist noch die Produktion hervorzuheben. Denn John King, King Gizmo, eine Hälfte der berühmten Dust Brothers, hatte hier die Hände an den Reglern. Leider, und nun komme ich zur Schwachstelle in den Schienen der Achterbahn, wirkt dieses Album nicht kohärent und der schlüpfrige Humor bleibt nicht wirklich frisch bis zuletzt. Eigentlich verlieren sie mein Hörinteresse bereits nach dem grandiosen Master Exploder. Die Kunstfertigkeit schießt sie diesmal auf Platz 2. Ich hätte zumindest nun ziemlich Bock, die beiden Virtuosen mal live zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also, als Songs Kickapoo und Master Exploder.
Okay. Ich würde, wenn ich 2 zur Auswahl hätte, würde ich auch Master Exploder auf jeden Fall und The Metal.
Ja.
Aber hier, warte mal. Hier. Fuck, 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 fuck. Fucking Shitcock. Fucking Shitcock. Fuck, 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 fuck. Fucking Shitcock. Fucking Shitcock. Ja, funktioniert. Ja, du hast recht. Ja. Oh Gott. Damit haben wir uns gerade das Explicit-Label auf iTunes richtig verdient.
Ja, muss sein. Muss sein.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so, wenn du sagst, so das Album verliert auf halber Strecke oder so, verliert irgendwann an Gag. Manche Songs sind halt praktisch ohne das Bild, sind die nicht so richtig zu, ja, man kann die schon verstehen und man kann trotzdem über ein paar Punchlines lachen, aber es ist halt nicht so, ja, es fehlt halt was, ne? Also, weil der Film ist kein Musical, würde ich nicht sagen, aber er ist sehr, sehr stark musikgetrieben, halt so ein bisschen wie Blues Brothers, ne?
Ja.
Und also hier irgendwie My Father is Bigfoot is My Daddy oder so, das ergibt halt, wenn du nicht Jack Black und wie heißt denn der Typ nochmal?
Kein Gas.
Nee, das ist ein anderer Schauspieler, der spielt super oft mit Will Ferrell zusammen früher.
Ach, du meinst John C. Reilly?
Genau, John C. Reilly. Ja, ja, das ist halt, wenn du Jack Black und John C. Reilly nicht in Bigfoot-Kostümen siehst. Ist das halt ein bisschen, was zur Hölle? Bigfoot ist mein Daddy, Sasquatch und so. Aber das ist, gut, kann man dem Album schon zurecht vorwerfen, weil am Ende des Tages ist es ja auch ein Album, nicht nur ein Film. Ich habe den auf DVD irgendwo.
Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß an dem Album durchaus und es ist die größte Zeit war halt um Längen besser.
Ja, freut mich. Also ich habe bei so Metalcore habe ich ja so ein bisschen so Sorge, weil das halt oft Hit or Miss, ne? Manchmal findest du das halt so, ach, das ist scheiße und manchmal ist dann doch gut, aber also Ghost in Sight ist ich habe die live schon mal gesehen, allerdings vor dem Ereignis, auf das du wahrscheinlich noch zu sprechen kommen wirst.
Greif mal nicht so weit vor.
Genau. Die waren so gut. Warte, wo sind meine Notizen? Da. Dann kommen wir jetzt zu The Shins, meine Nummer 1.
Freut mich auch.
Yep. So, dann erstmal zur Band selbst. The Shins sind eine amerikanische Indie-Rock-Band, die 1996 in Albuquerque, danke an Breaking Bad, deswegen wissen wir alle, wie man diesen Ort ausspricht. So, nochmal. The Shins sind eine amerikanische Indie-Rock-Band, die 1996 in Albuquerque, New Mexico gegründet wurde. Die Band wurde von James Mercer ins Leben gerufen, der Sänger, Gitarrist und Songwriter der Gruppe ist. Der Sound der Shins bezeichnet sich durch eingängige Melodien, komplexe Texte und eine Mischung aus Folkrock und Pop aus. Ihr Debütalbum O Inverted World erschien 2001 und erhielt positive Kritiken, insbesondere der Song New Slang, der durch den Film Garden State große Aufmerksamkeit erlangte. Dieses Album etablierte die Shins als eine bedeutende Kraft in der Indie-Musikszene. 2003 folgte das zweite Album Chutes Too Narrow, das ebenfalls großen Erfolg hatte und von Kritikern gelobt wurde. Ihr drittes Album Wincing the Night Away erschien 2007 und erreichte Platz 2 der Billboard 200, was den kommerziellen Durchbruch der Band markierte. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Änderungen in der Besetzung, wobei James Mercer das einzige konstante Mitglied blieb. 2012 veröffentlichten die Shins Port of Morrow, das erneut hohe Chartplatzierungen erreichte und positive Kritiken erhielt. Die Musik der Shins zeichnet sich durch Mercers einzigartige Stimme und lyrische Tiefe aus, die oft persönliche und introspektive Themen behandeln. Ihre Alben sind bekannt für ihre stilistische Vielfalt und musikalische Raffinesse. Bis heute haben die Shins einen bedeutenden Einfluss auf die Indie-Rock-Szene und sind für ihre innovativen und eingängigen Songs bekannt. Ihre Fähigkeit, emotionale Tiefe mit melodischer Leichtigkeit zu verbinden, hat ihnen eine treue Anhängerschaft und anhaltende Popularität eingebracht. Ja. Dann die Kurzfacts. Ja, das Album heißt Chutes Too Narrow, schon genannt von den Shins. Es ist erschienen am 21. Oktober 2003, dauert knackige 33 Minuten und 35 Sekunden. Es ist auf dem Label Sub Pop erschienen und aufgenommen wurde es in James Mercers Heimstudio in Portland, Oregon zwischen 2002 und 2003. Produziert hat das Ganze Phil Eck, verkauft hat sich das 500.000 Mal in den USA, damit Gold zertifiziert. Ja, Auszeichnung, zahlreiche Best of 2003 Listen, darunter Pitchfork, Mojo und Rolling Stone. Höchste Chartplatzierung war der Platz 86 in den Billboard 200. Ja, kommen wir zu meiner Review. Ich muss ein bisschen Luft holen.
Mach das.
Und aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde.
Okay.
Alter Falter, ist das gut. Ich habe die Shins viele Jahre gezielt ignoriert. Nicht, weil ich sie schlecht fand oder mir ihre Musik nicht gefiel, aber 2002 verließ mich meine erste große Liebe und brach mein noch junges Herz. Sie war ein sehr großer Shins-Fan. Inzwischen ist sie verheiratet, hat 2 gesunde Kinder und ich gehe gar nicht regelmäßig auf ihr Facebook-Profil. New Slang hat mir immer einen kleinen Stich in mein 20 Jahre jüngeres Herz versetzt und James Mercer und ich konnten keine Freunde werden. Chutes Too Narrow habe ich dementsprechend bei Erscheinen weiträumig ignoriert. Heute bin ich gereifter, weiser und ich muss erkennen, dass dies eines der besten Alben der letzten 30 Jahre ist. James Mercers Stimme thront über Hooks, wie sie Lennon und McCartney nicht besser hätten schreiben können. Über allem hängt eine Melancholie, wie man sie nur mit 20 empfinden kann, wenn man noch allwissend ist und nichts jemals besser werden kann, paradox kombiniert mit der Gewissheit, man wird Großes erreichen. Mercers Lyrik ist oft kryptisch und seine Texte bieten enormes Interpretationspotenzial. Geht es in Fighting in a Sack um Religion, Glaube, das Leben, das Universum und den ganzen Rest? Oder geht es nur um einen fiesen Kater nach einer durchzechten Nacht? Ist der Opener Kissing the Lipless eine Abrechnung mit der Ex-Freundin oder ein Eingeständnis der eigenen Fehltritte? Oder geht es um rekonstruktive Chirurgie? Diese Ambiguität gibt dem Album eine enorme Fallhöhe. Dennoch kommt es nie zum Sturz. Hier folgt Song für die Ewigkeit auf Song für das Ende der Welt. Jeder Track auf Chutes Too Narrow strahlt eine meisterhafte Balance aus Raffinesse und Eingängigkeit aus, die das Album zu einem zeitlosen Klassiker macht. Die Arrangements sind ebenso präzise wie kreativ, mit einer Produktion, die die Essenz jeder Melodie perfekt einfängt. Gone for Good weckt in mir das Gefühl eines bittersüßen Abschieds, während Saint Simon mit seiner fast hymnischen Qualität meinen Geist in höhere Sphären hebt. Bevor mir die Superlative ausgehen, höre ich jetzt auf und fordere jeden Menschen mit Ohren, sich diesem Meisterwerk auszusetzen. Chutes Too Narrow ist ein Album, das nicht nur gehört, sondern erlebt werden muss. Es hat lange gedauert, aber ich bin froh, dass ich mich endlich auf diese musikalische Reise eingelassen habe. Jeder Song, jede Melodie ist ein Beweis für Mercers unvergleichliches
Die Hitze, jeder, Leute.
Genau. Jeder Song, jede Melodie ist ein Beweis für Mercers unvergleichliches Talent. Dieses Album ist ein wahres Juwel, das in keiner Musiksammlung fehlen sollte.
Ja, sehr gut. Sehr schön, dass du das so siehst. Ich war selber davon weggeblasen, dass ich das nochmal, ich habe das Original einmal noch gehört im Auto. Und ich habe das nochmal mit neuen Ohren gehört. Ich hatte irgendwie vor,
ist irre, oder?
Vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so das letzte Mal gehört. Und ich habe gedacht so, vor 10 Jahren hatte ich vielleicht noch das, irgendwie an dem einen oder anderen Song noch was zu meckern. Aber warum? Also ich hab, das war für mich irgendwie so flawless. So
irgendwie so, wirklich, so, ohne Scheiß. Boah. Also das ist auch, es fängt an, genau, das hat so eine Dramaturgie, wie so ein richtig guter Film.
Ja.
Ne? So, das fängt mit so einem richtigen Brecher an, dann kommt noch einer, du denkst, okay, dann wird's kurz ein bisschen ruhiger, dann geht's wieder ins Tempo und das ist so, leave them wanting more. So, das ist vorbei.
Ja.
Und du denkst halt einfach nur, oh, schade. Naja, wieder von vorne. Na, und das ist halt so, so gut, dass wenn ich einen Kritikpunkt anwenden muss, dann sind es die teils doch sehr kryptischen Texte.
Ja, aber das sind die Shins. Also oft, ich habe Wincing the Night Away und Port of Mirror. Das erste Album kenne ich tatsächlich nicht so gut. Also New Slang ist da drauf halt.
Ja, genau.
Kenne ich auch, aber das kenne ich nicht so gut. Und die anderen sind genauso. Also der textet halt so. Und das ist so multimäßig, wie du schon gesagt hast, so multifacettenartig. Ja, und auch teilweise auch mit so Puns irgendwie
verspickt. Also Truths to Narrow ist schon ein Pun.
Wieso, ja? Also, okay, habe ich die verstanden. Aber das ist wie so ein Minesweeper. Also du findest überall einen Pun, wenn du einen finden willst. Und das ist unglaublich. Also, ja, also es ist schon ziemlich hohe Kunst, also ein gewisser Ticken Humor reinzubringen, aber dann
ja.
Auch wieder diese Melancholie.
Ja.
Einfach nur geil.
Ja. Ja, und es ist auch so, also das ist nicht nur Sprachbarriere, das denke ich mir halt auch immer so, ja komm ey, es ist halt, Englisch ist halt am Ende, auch ich spreche sehr gutes Englisch, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem nicht meine Muttersprache und ich habe auch nie längere Zeit in einem englischsprachigen Land gelebt, dass ich sozusagen da dann noch ein paar Sprichworte und Redensarten mitbekommen habe. Deswegen bin ich halt dann auch einfach, ja komm, songmeanings.com, tolle Seite, es gibt sie noch, hoffen wir, dass es noch ein bisschen länger so bleibt, weil langsam aber sicher wird das Internet wirklich furchtbar. Also nicht nur wegen Social Media, sondern auch ganz, ganz viele andere Seiten, die verschwinden einfach. So Song, also
ich empfehle ganz immer Genius, wenn du das nicht kennst.
Genius, ja, doch, Genius ist auch okay. Ja, aber Genius ist ja eher so eine Datenbank, da geht's ja dann.
Ja, da kann jeder eintragen, was er will, also insofern.
Aber okay. Songmeanings ist ja spezialisiert auf Interpretationen.
Das ist hier auch bei Genius.
Ah, okay. Okay, ne,
dann mit Verlinkung, aber das muss halt gepflegt werden, ne?
So. Ja, genau. Ja. Und was ich sagen wollte bei Songmeanings, du hast da teilweise bei manchen Songs hast du halt 15 verschiedene Interpretationen, die alle valide sind. Ja, also die sind halt alle gut hergeleitet. Die sind halt alle so, ja, stimmt, kann schon sein. Ja, aber das hier kann halt auch schon sein. Und da merkt man dann halt auch so, okay, wenn sich schon die Muttersprachler und die naturgemäß auch Interessierten, weil es geht ja nur jemand, der auch Bock hat, sich mit Songtexten auseinanderzusetzen, geht auf eine Seite wie songmeanings.com, wenn bisschen, dann denke ich mir so, naja, dann ist das auch okay, wenn ich das, dann ist das schon durchaus zu Recht, da zu sagen, dass es ein bisschen kryptisch ist, aber ey, am Ende, es ist halt, scheiß drauf, also da sag ich dann so, ja, solange das im insgeheim nicht sowas bedeutet wie wir müssen alle Juden vernichten, ist das schon okay dann. Warte, das darf ich nicht vernuscheln, was ich gerade gesagt habe. Solange die Band nicht verschlüsselt so etwas sagt wie
nicht,
wir müssen alle Juden
nicht
vernichten,
wiederholen.
Ist das okay. Ihr redet doch nicht dazwischen, ich muss es doch gerade klarstellen. Jetzt, ich stell dich stumm. Nein, aber das ist halt wirklich eine, also ich habe, weil mir ist das mal passiert, ich habe, Gott sei Dank, ich habe wirklich den Namen vergessen, ich habe irgendwann mal eine portugiesischsprachige Metalband gehört und ich weiß jetzt gar nicht, ob die aus Portugal oder Brasilien waren, aber habt ihr gehört und fand, das ist halt voll geil. Mhm. Und dann hat mir halt irgendwer mal gesagt, Alter, du weißt schon, wovon die singen. Ich so, nö, das ist voll die Nazi-Scheiße. Ich so, oh, okay, danke für den Hinweis. Und deswegen, das ist dann so,
na gut.
Ja. Ja, ich fand das halt einfach vom, ich fand das halt von der Musik her gut und phonetisch war das okay, aber ja, es war wohl offenbar bisschen rechtsradikal. Und dann, ja, habe ich die Band dann nicht mehr gehört, aber ich weiß, also ich habe es auch wirklich vergessen, wie die hießen.
So. Ja, okay, okay. Ja, komm, es gibt ja keine Überraschung mehr. Kommen wir zu Dear Youth von The Ghost Inside. Genau.
Ja.
Aus dem Jahr 2014. Also. The Ghost Inside ist eine amerikanische Metalcore-Band, die 2004 in Los Angeles, Kalifornien gegründet wurde. Die Band besteht aus Jonathan Vigil im Gesang, Zach Johnson an der Gitarre, Jim Riley am Bass und jetzt kommt ein geiler Name, Andrew Tkatzik.
Man spricht es Müller.
Nee, also der wird TK, also TK. Katzig, aber das finde ich geil, weil der ist Schlagzeuger und ich finde, das ist ein geiler deswegen so geil. Das ist ein geiler Schlagzeugername, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, ja, nein,
dem,
also du hast schon.
Mit dem Namen
also
muss man Schlagzeuger werden, ganz ehrlich.
Du hast recht, also man schreibt es TZ, KZ, KZ, RZP, aber man spricht es Müller.
Müller, okay. Und Chris Davis an der Gitarre. Ihre Musik kombiniert aggressive, Metal-Riffs mit eingängigen Melodien und emotionalen Texten, die oft persönliche und soziale Themen behandeln. Ihr Debütalbum Fury and the Fallen Ones erschien 2008 und erregte schnell die Aufmerksamkeit der Metalcore-Community. 2010 folgte das Album Returners, das ihre Fangemeinde weiter vergrößerte. Mit Get What You Give von 2012, produziert von A Day to Remember's Jeremy McKinnon, erreichte die Band neue Höhen und verfestigte ihren Platz in der Szene. 2014 veröffentlichten sie Dear Youth, das von den Kämpfen und Triumphen des Erwachsenwerdens handelt. Ein tragischer Wendepunkt in der Geschichte der Band ereignete sich dann 2015, als sie in einem schweren Busunfall verwickelt wurden, bei dem mehrere Bandmitglieder schwere Verletzungen erlitten und zwei Menschen ums Leben kamen. Der Schlagzeuger Andrew Tkatzik verlor ein Bein. Trotz dieser Rückschläge zeigte die Band bemerkenswert Resilienz und kehrte 2020 mit ihrem selbstbetitelten Album The Ghost Inside zurück. Das Album reflektierte ihre traumatischen Erfahrungen und einen Heilungsprozess und wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. The Ghost Inside ist bekannt für ihre kraftvollen Live-Auftritte und die Fähigkeit, durch ihre Musik eine tiefgreifende emotionale Verbindung zu ihren Fans herzustellen. Ihre Geschichte ist ein eindrucksvolles Zeugnis für Stärke und Durchhaltevermögen in der Metalcore-Szene. Nun meine Review zu Dear Youth. Jetzt könnte es etwas persönlich werden. Als ich in dieses Album das erste Mal reinhörte, dachte ich nur, ach, mal wieder so eine Band und dieser Sound. Kurze Zeit später hatte ich beruflich mit einigen Problemen zu kämpfen, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ihr kennt das alle wahrscheinlich. Im Leben ist nicht immer alles rosenrot und manchmal läuft das größte Fass auch mal über. Das ist mir leider passiert. Kurz, ich hatte ordentlich Dampf unterm Kessel. So hörte ich mir auf dem Weg zur Arbeit Dear Youth mit einer Lautstärke an, die meiner inneren Stimmung entsprach. Und was soll ich sagen? Ich fühlte mich von diesem Album 100% abgeholt. Sänger Jonathan Vigil singt nicht eine Sekunde lang auf diesem Brett von Album. Nein, er schautet. Aber es ist eigentlich mehr als das. Er brüllt seine Seele, seine Wut, seine Verletzlichkeit und seinen inneren Werdegang so dermaßen authentisch ins Mikro, dass mir eins klar wurde, dieses Schreien im Metal ist einfach nur pure geballte Emotion. Und die möchte mit Hilfe von Gitarre, Bass und Schlagzeug von innen nach außen geprügelt werden. Dieser innere Geist wird hier auf eine atemberaubende, vielseitige und ansteckende Art nach außen gestülpt, dass mir ebenso klar war, dieses Album muss meine Nummer 1 werden. Zu erwähnen wäre auch, dass die Lyrics obwohl diese geschrien sind, ziemlich gut zu verstehen sind und durchgehend sehr eingängig, aber auch sehr tiefgründig sind. Dass die Band mit Sänger wie dass die Band mit dem Sänger wie eine Einheit auftritt und so unglaublich tight performt, macht das Album absolut immersiv und unwiderstehlich. Es ist natürlich kein Feelgood-Album für gute Stunden, aber eins, das einen wie ein guter Regenmantel beschützt. Zum Album gibt es auch ein Thema, das Jonathan Vigil in brillanten Worten in einem begleitenden Brief verfasst hat. Den möchte ich gerade mal vorlesen. Liebe Jugend, ich schreibe dir jetzt, weil ich anscheinend den Weg verloren habe. Ich kann nicht genau sagen, wann es angefangen hat, aber ich weiß, dass es nicht mehr so ist wie früher. Ich habe erkannt, dass wir umso mehr den Kontakt verlieren, je mehr Zeit vergeht. Es fühlt sich an, als würde ich jetzt immer nur den Kontakt zu den Dingen verlieren. Aber nicht zu dir, ich wollte dich nicht verlieren. Ich wünschte, ich hätte etwas, dem ich die Schuld geben könnte, aber das habe ich nicht. An einem Tag war ich dort und am nächsten war ich hier, als ob ich geträumt hätte und plötzlich aufgewacht wäre. In diesen Tagen frage ich mich immer, ob das, was ich getan habe, genug ist. Es fällt mir immer schwerer, dieses Gefühl der Stagnation abzuschütteln. Also, alter Freund, ich schreibe dir, um dich zu fragen, wie es sich anfühlt, die ganze Welt in der Hand zu haben. Wo wir losziehen und alles tun könnten, was wir uns vorstellen. Endlose Möglichkeiten, lange bevor Selbstzufriedenheit einsetzt. Um ehrlich zu sein, habe ich vergessen, wie sich das alles anfühlt. Es gab ein Wunder an uns, das längst verblasst ist. Dieses Gefühl der Aufregung, ich vermisse es. Liebe Jugend, zeigst du es mir noch einmal? Ich muss an diese Zeiten erinnert werden, bevor das alles begann. Ich finde, dass man dieses Album nicht schöner zusammenfassen kann als mit den Worten des Sängers. Es ist eine emotionale Reise, die ich nie vergessen werde. Es geht wirklich weit über meine persönliche Krise hinaus und gleicht einer absoluten Urgewalt. Hört es euch an. Johannes, ich bedanke mich für dieses Album. Dafür liebe ich 6 aus dem Glas.
Ja, geil, gerne. Also ich muss auch wirklich sagen, also ich habe das Album jetzt gar nicht mal so krass durchanalysiert und so durch, aber ich finde halt allein der Titeltrack ist ja halt Dear Youth und der Text ist halt so gut. Also vieles, was du in dem Brief jetzt vorgelesen hast, ist ja auch dann in dem Text drin, genau. Ne? Hier, Dear Youth, what was your one big plan? You made us believe we had the world in our hands. We left home with nowhere to go, facing our fears as we brave the unknown. Naja, also es ist halt wirklich fucking clever. Und wie der Song auch aufhört, alive and well, the days are shrinking. Und es halt immer wieder so wiederholt wird. Es ist halt so eine richtig geile Ambivalenz zwischen, jeder Mensch ab einem gewissen Alter wird das nachvollziehen können. Es gibt halt diese absolut merkwürdige Phase zwischen, weiß ich nicht, ist natürlich dann biologisch auch nochmal unterschiedlich, keine Ahnung, zwischen 20 und 25, wo du halt merkst, okay, die Kindheit und Jugend ist also die Kindheit ist definitiv vorbei. Die Pubertät ist wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Zügen, aber so richtig erwachsen bin ich auch noch nicht. Aber ich werde halt schon ernst genommen, aber es gibt auch irgendwie keine Anleitung. Und man merkt erst im Nachgang, wie wichtig und wie merkwürdig die Zeit ist. Und das habe ich ja auch hier in meiner Shins-Review, bin ich auch oft drauf gegangen. Du fühlst dich nie wieder so ehrlich allwissend, wie mit 20. Du weißt einen Scheiß, aber du fühlst dich ehrlich so. Und es gibt dann so Idioten, die kommen da nie drüber hinweg. Die denken mit 40 noch, sie wüssten alles. Aber mir geht es halt so, je älter ich werde und je mehr ich wirklich weiß, bemerke ich, Alter, du weißt einen Scheiß.
Ja, man weiß immer noch einen Scheiß. Also, und das, genau, aber das so, Problem genau. ist, dass die Zeit ist halt, ich mag irgendwie, vielleicht schweife ich jetzt total aus, aber vielleicht mag ich Christopher Nolan Filme genau deswegen nicht, weil der sich mit der Zeit befasst, aber die Zeit rast halt davon. Also es ist wirklich, wenn man älter wird, dann wird es halt immer schneller und du wirklich dieser Abstand zur Jugend, der wird immer krasser. Also ich denke nicht dauernd an meine Jugend zurück, aber diese Möglichkeiten, wie der das hier im Brief da verfasst hat, die Möglichkeiten, die man hatte, die sind halt meilenweit weg und die Stagnation kommt dann ins Spiel. So. Und ja. Das ist halt, ja. Das, also das Album erklärt das schon ganz gut. So. Also, und dann auch ja. Diese Wut, die in einem hochfährt. So. Wenn das
nicht ist das aus einem Nolan-Film hier? Die Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen? Oder irgendwie Fire, Time is the Fire in which we all burn?
Könnte sein. Ich weiß es nicht.
Irgendwie, ja. Aber es ist ein guter Satz.
Die Songs für die Liste noch, also ja. Von mir, Move ja. Me, Out of Control mhm. und The Other Half.
Ah, okay. Ja, ich hätte Avalanche genommen.
Ja, auch Opener. Gut.
The Youth und Out of Control, glaube ich. Nee, irgendwas ist noch Running with the Wolves
ja,
oder
der,
so?
Irgendwas mit Wolves, ja. Ist das ja.
Irgendwas?
Aber
ja, der ist auch sehr
geil. Das ganze Album ist sehr geil. Das letzte Mal auf jeden Fall noch mal einige Male durchhören.
Ja, es freut mich wirklich. Ja. Cool. Also ich hatte ein bisschen Sorge. Aber war ja für dich dann doch eine angenehme Folge, wenn dir kein Album so richtig auf
das
den
war
Sack
durchaus
ist.
Angenehm, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. So, hast du das Glas nochmal richtig, richtig gut durchgeschüttelt?
Hörst du das? Ich schüttel.
Ja. Ist irgendwie, du musst dir mal irgendwie eine Schüssel tun und so richtig.
Ja,
es maximale
kommen bei
Entropie.
Dir immer nur drei grandiose Alben raus, oder?
Ja, natürlich, aber ich will ja nicht, dass er gleich.
Also du ziehst
kommt.
Zuerst?
Okay. Klar, du ja. Hast zuletzt vorgestellt, ja. So, ich habe hier was. Ich glaube, das ist. Ah, nee, das ist eine andere Schriftart. Das ist, okay. Das klingt wie was zu essen. Toro Imoi.
Ah, okay.
Klingt wie Frühlingsrolle mit. Na, was ist das? Also, was ist vor allem, was ist das Album? Was ist der Künstler?
Das wirst du rausfinden.
Ja, okay. Mahal. Ja, okay, das sagt mir gar nichts. Okay, ja. Was hast du?
Augen. Du wirst sehen, grauer Star. Also Querstrich grauer Star.
Ja, das ist. Ja, es ist so eine Doppel-EP.
Ah ja.
Kennst du dich?
Ist das nicht so Punk oder sowas? Geht das nicht so richtig?
Achso, nee, okay, dann. Nee, also, ja, vielleicht, also von den Texten vielleicht, aber nee, das ist ja, im weitesten Sinne ist das Deutschrap.
So. Okay, nee, dann, ich meine, die sind mir irgendwann mal bei Instagram begegnet, aber ich habe nicht ein Viertelchen Musik gehört von denen, also insofern.
Ist speziell.
Das finde ich gut, speziell ist gut.
Okay.
Ja.
So, dann gucken wir mal, was habe ich hier? Ah, das ist die alte. Oh, so toll. Oh, so gut. Ich glaube, das ist auch in meinem Glas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Skunk and Nancy, Stush.
Stush.
Stush. Ja. Stoosh. Ich liebe das Album. Sehr gut. Sehr gut. Ja, so viele Brecher. Yes, it's fucking political. Just because your hedonism, all I want ist da drauf. Also eigentlich, das ist ja, kann ich ein bisschen vorgreifen, das ist irgendwie das eine, also es ist halt das Album von Skunk Anansie. Ich finde, alle anderen Alben sind halt so, ja, ist okay. Aber das ist auch Crossover eigentlich, ne?
Durchaus kann man da reinsitzen, ja. Ja. Ja.
Okay.
Trash Boat, Crown, Shyness.
Ah, sehr gut.
Sag mir das auch.
Musst du auch in der neuen Laden.
Okay.
Ja, doch, glaube ich, wird dir gefallen. Ist auch im weitesten Sinne Metalcore, Hardcore, aber clean Gesang. Also sind Engländer, glaube ich. Okay, so, dann kommen wir zu Nummer 3.
Nicht aussprechbar, oder?
Nein, doch, aber ich glaube, ich mag die gar nicht. Biffy Clyro, Puzzle. Oh.
Geiles Album.
ja. Okay, was hast du noch?
Ramallah. Kill a Celebrity.
Ramallah. Sehr gut.
Klingt nach einem Brett irgendwie.
Das ist Hardcore. Also das ist
okay.
Es ist so, es gibt eine Band, die liebe ich sehr, die heißen Blood for Blood.
Ja, hatte ich doch, haben wir doch schon gehabt.
Die hattest du schon, ja, mal, ja. Hatten wir schon mal, ja, okay, dann habe ich die auf jeden Fall ins Glas getan, bevor ich wusste, was da los ist, weil es ist so, einer der beiden Sänger, der hat wohl schlimme Dinge mit Menschen gemacht, die zu jung sind.
Okay.
Und die haben sich dann halt aufgelöst. Und ich kann die Musik heute noch hören, weil der Typ hat halt nie Texte geschrieben. Das war immer der Gitarrist. Und es ist okay, aber es ist halt echt so ein bisschen Alter. Und es ist auch und jetzt hier halt auch nicht so, das ist jetzt nicht hier so, der hatte keinen kontrollierten, es war jetzt nicht hier so eine Epstein Island Geschichte. Aber ja, egal wie hackedicht du bist, sowas machst du einfach nicht. Das sollte sich nicht reimen. Und jedenfalls, Ramallah ist praktisch das Nachfolgeprojekt ohne den. Ist sehr gut. Aber ist halt auch richtig.
Richtig buff ist gut.
Blut und Morde, soweit das Auge reicht.
Ja, schauen wir mal, wer oben landet.
Ja, sehr schöne Folge.
Ja, finde ich auch.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Folgt uns auf Instagram, auf Threads, auf Facebook, ja, gibt's auch noch. Und erzählt euren Freunden von uns. Und hört gute Musik.
Ja.
Und ja, das war's von uns für diese zwei Wochen. Nächste Folge kommt Freitag in zwei Wochen. Ja, Markus, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben?
Macht auf jeden Fall Erste-Hilfe-Kurs. Da lernt man auch zu ABBA und zu den Bee Gees. Und zu vielleicht auch zu Tenacious, die dann, ja.
Sonnencreme.
Und ganz viel Sonnencreme, ja. Ganz wichtig.
Oh, das schneide ich am Ende rein hier von
wir wollen keine knusprigen Hähnchen als
nein,
Zuhörer.
Kennst du nicht Sonnencreme, das Lied, wo einfach nur so ein Professor die ganze Zeit so 5 Minuten lang über so ein Ambient Beat so gute Ratschläge gibt? Kennst du es nicht?
Nee, es gab doch mal.
Das ist kultig.
Es gab doch mal von Baz Luhrmann.
Ja, genau, das ist das. Aber das ist
auf Deutsch.
Die deutsche Übersetzung.
Ach so,
die deutsche Übersetzung
Sunscreen.
Davon.
Ja, Sunscreen.
Genau, Sunscreen. Mhm. Dann so, benutzen Sie Sonnencreme.
Okay, muss man mal schicken.
Ich schicke dir das, ist super. Es ist lustig, aber es ist auch wirklich gut. Also, es ist schön. Ja, okay, alles klar. Das war's jetzt aber wirklich. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Aufnahme läuft. Oh, sorry. Es ist viel zu warm für alles, ey. So, nochmal. Warte, was? Oh Gott. Sehr schön. Ah ja, okay, ich hab's. Sehr schön, dass ihr den Abspielbutton.
Aber das mit der Sonnencreme, können Sie mir glauben?